So, es will ja keiner zu spät zum Mittagessen kommen, deshalb fangen wir einigermaßen zeitig an. Wir steigen ein in Kapitel 12 im 1. Samuel-Buch. Als Überschrift habe ich da jetzt mal gewählt, der Ruf zur Buße. Wir lesen zunächst einmal den Text und gucken dann wieder ein paar Details uns an. 1. Samuel, Kapitel 12. Samuel sprach zu dem ganzen Israel, siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr mir gesagt habt. Und ich habe über euch einen König eingesetzt. Und jetzt siehe, der König geht vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden. Und meine Söhne, sie sind bei euch. Und ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis zum heutigen Tag. Und siehe, antwortet mir vor Yahweh und vor seinem Gesalbten, wem habe ich ein Rind weggenommen? Wem habe ich einen Esel weggenommen? Wem tat ich Gewalt an? Wen bedrückte ich? Und von welcher Hand nahm ich mir Bestechungsgeld, um mein Auge damit zu verhüllen? Ich werde es ihm zurückgeben. Sie sagten, du hast uns keine Gewalt angetan. Du hast uns auch nicht bedrückt. Aus der Hand eines Menschen hast du nichts angenommen. Und er sprach zu ihnen, Zeuge ist Yahweh über euch und Zeuge sein Gesalbter an diesem Tag, dass ihr nicht in meiner Hand irgendetwas gefunden habt. Und er sprach, oder aber das Volk sprach, Zeuge ist er. Samuel sprach zu dem Volk, Yahweh ist es, der geschaffen hat Mose und Aaron, der eure Väter heraufführte aus dem Land Ägypten. Und jetzt stellt euch auf, und ich werde euch richten vor Yahweh mit aller Gerechtigkeit Yahwehs, die er gewirkt hat an euch und euren Vätern. Wie Jakob nach Ägypten kam und eure Väter schrien zu Yahweh. Und Yahweh sandte Mose und Aaron, und sie führten eure Väter aus Ägypten, und sie gaben ihnen Wohnplätze an diesem Ort. Sie aber vergaßen Yahweh, ihren Gott. Und er verkaufte sie in die Hand Siseras, des Heerführers von Hazor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab. Und sie kämpften gegen sie. Sie aber schrien zu Yahweh und sagten, wir haben gesündigt, denn wir haben Yahweh verlassen, wir haben den Baalen und Astarten gedient. Aber jetzt rette uns aus der Hand unserer Feinde, wir aber werden dir dienen. Und Yahweh sandte den Jerubbaal, den Bedan und Jephtha und Samuel, und er rettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Und ihr habt gesehen, dass Nahasch, der König der Söhne Ammons, über euch kam. Und ihr sagtet zu mir, nein, denn ein König wird über uns herrschen. Aber Yahweh, euer Gott, ist doch euer König. Und jetzt siehe, das ist der König, den ihr euch erwählt habt, den ihr gefordert habt. Dieser Satzteil, den ihr gefordert habt, der fehlt in der griechischen Übersetzung. Und siehe, Yahweh hat euch einen König gegeben. Wenn ihr Yahweh fürchtet und ihm dient und auf seine Stimme hört und euch nicht widersetzt dem Mund Yahwehs, dann werdet ihr sein, beziehungsweise dann werdet ihr bestehen. Auch ihr und auch der König, der über euch herrscht. Folgt Yahweh nach, eurem Gott, dann geht es euch gut. Wenn ihr aber nicht hört auf die Stimme Yahwehs und euch widersetzt dem Mund Yahwehs, wird die Hand Yahwehs über euch sein und über euren Vätern. Jetzt tretet her und seht das Ereignis dieses Große, das Yahweh vor euren Augen tut. Ist nicht heute Weizenernte? Ich werde zu Yahweh rufen und er wird Donner und Regen geben. Und erkennt und seht, dass ihr sehr böse seid bei dem, was ihr getan habt vor den Augen Jahwes für euch einen König zu fordern. Und Samuel rief zu Jahweh, und Jahweh gab Donner und Regen an jenem Tag. Und das ganze Volk fürchtete sich vor Jahweh und vor Samuel. Und das ganze Volk sprach zu Samuel, bitte für deine Knechte den Herrn, deinen Gott. Und wir werden nicht sterben. Denn wir haben zu all unseren Sünden Böses hinzugefügt, für uns einen König zu erbitten. Da sprach Samuel zu dem Volk, fürchtet euch nicht. Ihr, ja, ihr habt all dieses Böse getan, doch weicht nicht hinter Gott herzugehen ab und dient Jahweh von ganzem Herzen. Weicht nicht, dass ihr hinter dem Nichtigen hergeht, das nichts nützt und nicht rettet, denn nichtig ist es. Denn Jahweh verwirft sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn Jahweh macht sich daran, euch für sich zum Volk zu machen. Auch ich, das sei ferne von mir, mich an Jahweh zu versündigen, aufzuhören, für euch zu beten und euch den Weg, den guten und geraden, zu zeigen. Nur fürchtet Jahweh und dient ihm in Treue, von ganzem Herzen. Denn seht, was er Gutes an euch getan hat. Aber wenn ihr unbedingt Böses tut, werdet ihr auch und euer König umkommen. Das Ereignis, das hier beschrieben wird, ich denke mal, findet auch noch in Gilgal statt, wo das siegreiche Heer, die erfolgreichen Kämpfer zusammengekommen sind, wo sie bewusst ihren Sieg feiern wollen. Und dann hält der Samuel eine Predigt. Ganz geschickt ist diese Predigt aufgebaut. Darf auch für uns heute immer wieder neu eine Ermutigung sein, eine Predigt nicht einfach irgendwie laufen zu lassen, sondern gut vorzubereiten und manchmal auch wirklich geschickt aufzubauen, dass das, was man sagen will, auch bei den Ohren oder Herzen der Zuhörer ankommt und nicht über die Köpfe drüber hinweg rauscht. Samuel geht davon aus, oder er stellt es hier so dar, dass er dem Volk zu Willen war. Ich habe auf eure Stimme gehört. Stimmt das? Samuel wollte den König nicht. Aber am Ende, Gott wollte ihn. Und Samuel musste nachgeben, um das auszuführen, umzusetzen, was Gott wollte. Bis zu diesem Tag ist Samuel das Vorbild gewesen. Ich ging vor euch her. Jetzt ist er, wie sagt er, alt und grau geworden. Er erwähnt seine Söhne. Warum? Vielleicht als Hinweis auf sein Alter. Oder will er damit andeuten, dass ihm die Schwächen und Fehler seiner Söhne bekannt sind, dass sie eben nicht seine Nachfolge antreten können? Ich bin alt geworden, betont Samuel, um deutlich zu machen, dass seine Kritik am Königtum nicht daher kommt, dass er gerne König geworden wäre. Er ist alt, er könnte dieses Amt nicht übernehmen oder ausführen. Es gibt Anfeindungen und Versuchungen und Verdächtigungen im Leben der Gläubigen, im Alten Testament, im Neuen Testament, bis heute. Wir haben damit immer wieder zu kämpfen. Samuel möchte entlastet werden. Er möchte aus diesem Druck rausgenommen werden. Deshalb ruft er Gott als Zeugen an und auch den Gesalbten, den König, den das Volk nun hat. Er hat sein Amt wahrgenommen, so gut er es konnte, ohne auf den eigenen Vorteil zu schauen. Und am Ende sagt er, wenn irgendwo was falsch war, ich will es zurückgeben. So ähnlich wie auch im Neuen Testament Zachäus, Der Zöllner, der gern schon mal ein bisschen mehr kassiert hat, wenn ich zu viel genommen habe, ich will es, er sagt sogar vierfach, ersetzen. Da merken wir etwas davon, wo Gott ein Herz anrührt und Menschen wirklich zur Umkehr, zur Buße geführt werden. Das ganze Volk bestätigt offiziell im Sinne einer rechtlichen Entlastung, dass Samuel sich nicht auf Kosten anderer bereichert hat. Samuel fasst dieses Urteil seiner Landsleute über seine Amtsführung protokollhaft zusammen. Er beginnt seinen Bericht mit dem Herrn. Vor Yahweh hat er seinen Dienst versehen, sein Amt ausgeführt. Zum wiederholten Mal kommen wir darauf zu sprechen, es dreht sich alles um Gott. Es geht nicht um den Samuel, es geht um Gott, es geht um Gottes Sache. Gott setzt Propheten ein, er gibt Führer für sein Volk, er setzt Leute in ein entsprechendes Amt ein. So hat er die Väter geführt, trotz der großen Familie, die sie waren, wurden sie noch nicht als Volk gezählt, das kommt dann erst später. Erstaunlich, Vers 6, man könnte das so verstehen, Vers 6 war das doch hier, Moment, und nicht Vers 7, er spricht von euren Vätern, die Gott aus Ägypten geführt hat. Gehört er nicht dazu? Ist er nicht auch einer von Israel? Das klingt so, als wollte er sich ein Stück weit distanzieren von diesem Volk. Eure Väter wurden geführt. Und dann Vers 7, stellt euch auf, ich werde euch richten. Wie in einem Gerichtsprozess will Samuel als Rechtsanwalt Gottes auftreten und das Volk vor Gott verklagen. Vielleicht auch deshalb, eure Väter. Er nimmt so eine, sagen wir mal, neutrale Position ein, um als Verkläger oder als Rechtsanwalt auftreten zu können. Alle Gerechtigkeit Yahwehs will er gebrauchen, alle Heilstaten, die Gott in der Geschichte getan hat, will er in Erinnerung rufen. Die Bundestreue des Herrn wird immer wieder angesprochen oder dem Volk vorgehalten. Der Rückblick weit in die Vergangenheit auf die Taten Gottes ist nötig, um die tiefsitzende Undankbarkeit des Volkes aufzuzeigen. Das ist nicht gerade jetzt mal in dieser Phase, dass Israel so drauf ist, sondern schon von euren Vätern her steckt das tief in euch drin. Manchmal ruft ihr zu Gott, aber die Grundhalt scheint eher die der Undankbarkeit zu sein. Nicht nur die jetzige Generation ist davon betroffen, der Blick geht zurück in die Vergangenheit. Schon früher war das so und das macht die Situation im Volk eigentlich so schlimm, dass es nicht nur gerade jetzt mal ist, sondern über lange Zeit sich hinzieht. Mose und Aaron führten durch die Wüste, sie gaben dem Volk einen Wohnplatz, so wird es zwar hier formuliert, aber in Wirklichkeit ist es Gott, der diese Männer gebraucht hat, um sein Volk zu führen, um das Volk ins verheißene Land zu bringen. Auch da könnte man jetzt wieder den Unterschied zwischen masoretischem Text, hebräischem Text und der griechischen Übersetzung aufzeigen. In der griechischen Übersetzung wird es deutlicher, dass Gott sein Volk entsprechend geführt und ins verheißene Land gebracht hat. Oder aber es könnte sein, dass Samuel hier so formuliert, weil er spricht wie das Volk. Und das guckt nur innerweltlich, das guckt nur menschlich. Sieht vordergründig, was einzelne Männer getan haben und der Blick auf Gott ist bei dem Volk nicht so vorhanden. Die Ehre des Menschen wird gesehen und darüber wird Gott vergessen. Vers 9, sie vergaßen Yahweh. Und das haben sie zu spüren bekommen unter Sisera und anderen, die genannt werden, die sich aufmachten, um gegen Israel zu kämpfen. Aus dem Richterbuch wäre das interessant, dann zusammenzutragen, wie viele Jahre unter dem, wie viele Jahre unter dem anderen Israel jeweils unterdrückt wurde. Wo war das hier? Achso, da könnte man jetzt auch noch über die verschiedenen erwähnten Städte was sagen, die zeitweilig ausgebaut waren wie eine Festung, dann aber dem Erdboden gleichgemacht wurden, zeitweise mal wieder wiederbelebt wurden, aber dann doch auch wieder verschwunden sind. Irgendwann hatten wir während der Ausbildung mal eine Vorlesung von einem Archäologen, der da in Israel rumgebuddelt hat. Ist schon interessant zu sehen oder nachzulesen, was man da finden kann. Ich formuliere mal so, was dann die Berichte in der Bibel bestätigt. Ich will nicht unbedingt von Beweisen sprechen, aber da findet man schon einiges, was bestätigt, was in diesem alten Buch geschrieben steht. Ja, verwandtschaftliche Beziehungen zu anderen Völkern. Ich mache mal weiter ab Vers 10. In ihrer Not schrien sie zu Yahweh, sie bekannten ihre Schuld. Die eigentliche Schuld in Israel war immer mal wieder neu, die Religionsvermischung. Dass man sich mit anderen Völkern zusammengetan hat, Elemente derer Religion übernommen, aufgenommen hat und damit dann anderen Göttern diente, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Religionsvermischung. Ihr kriegt das selber mit, wie das heute hier und da passiert. Gerade eben im Gespräch klang das auch nochmal an. Manchmal scheint heute das eigene Gefühl oder das eigene Erleben wichtiger zu sein als das, was geschrieben steht. Ich möchte euch immer wieder neu ermutigen, guckt, was geschrieben steht. Das zählt, nicht mein Gefühl oder mein Erleben. Deshalb dranbleiben an dem Herrn, an dem, was er uns geoffenbart hat. Was tut Gott? Er hört die Hilfeschreie seines Volkes und er sendet Retter. Einige sind bekannt, bei anderen Namen müssen wir sagen, okay, steht da, aber wir wissen nicht, wer das war, wann der was gemacht hat. Aber immer wieder, Gott schickt einen Retter, um seinem Volk zu helfen. Und dann wird Samuel in seinem Bericht hier nochmal ganz aktuell, Vers 12, er kommt wieder auf die Ammoniter und ihren König Nahasch zu sprechen. In der Not hat Samuel sich angeboten, Gott um Hilfe anzurufen. Scheinbar war die Not noch nicht groß genug, dass das Volk dieses Angebot angenommen hat. Sie haben erst einmal Nein gesagt und haben nach eigenem Denken jemanden gefordert als König. Ihr habt einen König gefordert. Das hebräische Wort Sha'al, das klingt ganz ähnlich wie Sha'ul. Wir sagen heute Saul, aber hebräisch ausgesprochen Sha'ul, klingt wie Sha'al. Ihr habt gefordert, ihr habt den Geforderten gekriegt. Wir können davon ausgehen, dass die Israeliten damals das verstanden haben, dieses, sagen wir mal, Wortspiel, das Samuel hier gebraucht hat. Aber der Herr, euer Gott, der ist doch euer König. So ruft er dem Volk neu in Erinnerung. Auch hier interessant die Formulierung. Er sagt nicht unser Gott. Er ist euer Gott. Und obwohl er scheinbar so ein bisschen auf Distanz zu dem Volk geht, will er doch nicht aufhören, für das Volk zu beten, für das Volk zu bitten. Er und das Volk haben möglicherweise nicht mehr die gleiche Grundlage, die gleiche Ausgangsbasis, Glaubensfundament. Aber trotz aller geistlichen Entfremdung bleibt Samuel seinem Volk treu und legt weiter Fürbitte für dieses Volk ein. Gelegentlich wird geäußert, dass der Samuel enttäuscht, beleidigt war, wie eine Mimose sich zurückgezogen hat. Aber das widerspricht dem, was wir hier lesen, dass er weiter für das Volk beten und bitten will. Das Volk bekommt den König, den es gefordert hat, den Gott erwählt hat. Man könnte fragen, ob der Samuel vielleicht zu schwarz sieht, wenn er auf das Volk sieht und davon spricht, dass sie ungehorsam geworden sind, dass sie Gott verworfen haben, wenn sie nun einen anderen zum König machen. Es bleibt dabei, dass Gott Ja sagt zu dem Königtum und zu dem König, der jetzt eingesetzt wird. Yahweh hat euch den König gegeben. Von einer Wahl des Volkes kann keine Rede sein. Es ist Gott, der handelt, der sich seinen Mann aus dem Volk rausholt, der den Saul erwählt und ihn zum König macht. Und so wird per Losverfahren dann am Ende tatsächlich dieser eine gefunden. Und nun dort in Gilgal nach dem Sieg als König bestätigt. Auch wenn man das dem Samuel hin und wieder schon mal unterstellt, er sei beleidigt gewesen und deshalb auf Distanz gegangen, wahrscheinlich war es dann doch nicht so. Aber Brücke in die heutige Zeit, wir müssen aufpassen, dass wir, wie soll ich mal sagen, wenn wir bei anderen irgendeine Sünde oder Schuld entdecken, dass wir dann jetzt sagen, ah, da ist Hopfen und Malz verloren, ich wende mich ab. Wer bin denn ich, dass ich so ein Urteil sprechen darf? Vielleicht dann umso mehr, dass wenn ich bei einem anderen Sünde oder Schuld entdecke, dass ich umso mehr ins Gebet für die betreffende Person gehe. Nicht auf Distanz, sondern in die Fürbitte gehe. Vers 14, Samuel fordert von dem Volk einen Dreierschritt. Zuerst, wenn ihr Yahweh fürchtet, in Ehrfurcht mit Gott leben, könnte es sein, dass dieser Gedanke uns in der heutigen Zeit ein bisschen fremd geworden ist? Gott fürchten? Also nicht im Sinne von Angst haben, dass ich schlotternde Knie kriege, wenn ich an Gott denke. Heute wird oftmals so kumpelhaft von Gott gesprochen. Heute wird manchmal vom lieben Gott gesprochen. Er ist die Liebe, aber er ist nicht unbedingt ein lieber Gott. Die Liebe, die Gott uns gegenüber zeigt, ist auch schon mal ziemlich ernst. Er zeigt uns schon mal unsere Grenzen auf. Von daher fürchtet den Herrn, in Ehrfurcht ihm begegnen. Ja, manchmal ist das ein bisschen schwierig. Ich darf auf der einen Seite rufen, aber lieber Vater, und darf mit den Kleinigkeiten meines Alltags vor den heiligen Gott kommen. Darüber hinaus will ich aber nicht vergessen, dass ein Riesenunterschied besteht zwischen Gott und mir. Und ich nur so ein kleiner Hans Wursch bin, wer bin denn ich, dass ich mich an den heiligen Gott wenden darf? Auch hier wird das Volk neu erinnert an den heiligen Gott, dem es in Ehrfurcht begegnen darf. Es gibt eine solche heilsame Furcht vor Gott, die dann auch unser Herz wieder berührt und die Beziehung zu unserem Gott entsprechend prägt. Ich diene meinem Herrn nicht, weil ich Angst vor ihm habe. Ich diene meinem Herrn, weil ich weiß, ich bin von ihm geliebt. Aber trotzdem bleibt er der souveräne Herr, der mit mir machen kann, was nach seinem Plan und Willen passt. Also das ist das eine, was Samuel hier dem Volk sagt, fürchtet den Herrn. Das zweite, er ruft zur Bundestreue. Gott hat mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Das Volk ist eingeladen, diesem Gott zu dienen und ihn zu verehren. Es ist aufgefordert, sich nach den Bundesvereinbarungen zu verhalten und damit also an Gott dran zu bleiben. Oh, geht mir gerade durch den Kopf. Vorhin auf der Fahrt hierher haben wir überlegt, was ist das Wichtigste, was wir machen? Menschen zu Jesus führen, das war der Gedanke. Aber vielleicht ist noch eins davor, noch eine Nummer wichtiger. Epheser 1, Vers 6, 12 und 14. Dass wir etwas seien zum Lob Gottes oder zum Lob seiner Herrlichkeit. An erster Stelle, wir leben zur Ehre Gottes. Und das zeigt sich dann zweitens darin, dass wir Menschen in seine Nachfolge einladen oder mithelfen, dass sie dahin kommen. Auch hier klingt das an, im Zusammenhang mit der Bundestreue, an dem dranbleiben, was Gott vereinbart hat und zu seiner Ehre leben. Manchmal ist der gelebte Glaube ein deutlicheres Zeugnis als das, was wir sprechen. Ganz schwierig ist, wenn das, was wir sagen, nicht zusammenpasst zu dem, was wir leben. Irgendwo hat ein Missionar das mal zu hören bekommen von einem der Einheimischen. Was du tust, redet so laut, dass ich das, was du sagst, nicht verstehen kann. Bitte? Den Satz nochmal wiederholen. Das, was du tust, redet so laut, dass ich das, was du sagst, nicht verstehen kann. Also wenn Reden und Handeln auseinandergehen. Da steckt ja auch die Beobachtung drin, wir alle stehen unter Beobachtung. Und wenn ich als Christ was falsch mache, dann wissen die Weltmenschen ganz genau, wie es eigentlich sein sollte in meinem Leben. Das will ein Christ sein und er macht sowas. Wir stehen unter Beobachtung. Und wenn ich irgend so einen Bock geschossen habe, dann kann ich erzählen, was ich will. Aber du hast doch so und so gemacht. Deshalb darauf achten, dass Leben und Reden tatsächlich zusammenpassen. Und der dritte Schritt, den Samuel von dem Volk erfordert, also den Herrn fürchten, in Treue Gott dienen und dann auf seine Stimme hören. Wie können wir Gott dienen, wenn wir nicht wissen, was er von uns erwartet? Wie können wir wissen, was er von uns erwartet, wenn wir nicht hören auf das, was er sagt? Hört auf seine Stimme. Und dann geht es um das, worüber Gott sich bei uns freut, was er gerne bei uns sehen möchte. Also, das Hören auf Gott, das Hören auf seine Stimme gehört im alten Bund dazu und im neuen genauso. Auch für uns als Christen bleibt es dabei, Apostelgeschichte 2, 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Dranbleiben am Wort, in der Lehre, hören auf das, was der Herr uns sagt. Und dann werdet ihr sein, so formuliert Samuel hier. Dann werdet ihr überleben, dann werdet ihr bestehen. Nur so bleibt das Volk Gottes, nur so bleibt auch die Gemeinde Christi, wenn sie in diesem Dreierschritt lebt, den Herrn fürchten, dem Herrn dienen, auf die Stimme des Herrn hören. Manchmal warnt Gott sein Volk eindringlich und er spricht auch von Strafandrohung, etwas, was man in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr machen kann. Von Strafe sprechen, da geht ja schon mal gar nicht. Gericht, wer will heute noch Außer von den Gerichten dürfen wir sprechen, die man essen kann. Aber das ist was anderes. Ansonsten dürfen wir nicht von Gericht sprechen in der heutigen Zeit. Aber das gehört dazu, dass uns Menschen da schon mal die Grenzen aufgezeigt werden. Vielleicht hat die moderne Pädagogik da ihre Bewährungsprobe noch nicht so wirklich bestanden, dass man meint, man käme ohne so etwas aus. Wer sich dem Mund des Herrn widersetzt, der darf sich nicht wundern, wenn er die Hand des Herrn zu spüren bekommt. So lesen wir das hier. Daneben wollen wir aber das andere nicht vergessen. Wir haben also nicht einen Gott, der immer nur droht. Wenn du nicht gehorsam bist, dann. Sondern Römerbrief, dann ist das Kapitel 2, Vers, ich meine 4. Manchmal wieder mit dem Aufschlagen schneller. Römer Kapitel 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Wir werden also nicht unbedingt durch Gottes Strafe zur Umkehr geleitet, sondern eigentlich vielmehr durch Gottes Güte. Die spannende Frage ist, erkennst du in dem, was heute passiert, die Güte Gottes? Wir nehmen das Leben für selbstverständlich, dass wir heute Morgen wach geworden sind, dass es hier lecker Frühstück gab, alles Mögliche. Wir nehmen das für selbstverständlich. Erkennen wir da nicht die Güte Gottes, dass er uns treu führt und dass das eine Einladung Gottes an uns ist, komm zu mir. Seine Güte leitet uns zur Umkehr. Und manchmal, wenn wir so, wie heißt das, beratungsresistent sind, begriffsstutzig, dann muss er auch schon mal etwas deutlicher reden. Dann spricht er auch von den Grenzen, die uns gesetzt sind und wo man vielleicht auch Strafe uns begegnet. Fürchtet den Herrn, dient ihm, hört auf seine Stimme. Gott kommt es nicht so sehr darauf an, dass wir irgendwelche Äußerlichkeiten zelebrieren. In Israel war das zeitweise so, dass man streng nach Vorschrift die Opfer dargebracht hat, die Riten entsprechend zelebriert hat und meinte, jetzt muss Gott mit uns zufrieden sein. Gott will nicht das Äußere, er will unser Herz. Gott will nicht, dass wir in irgendeiner Tradition verhaftet sind. Wie sagt man bei uns im Siegerland, da haben wir schon immer so gemacht, wie vor 150 Jahren, kommt bloß nicht auf die Idee, irgendwas daran zu ändern. Nur, wenn wir heute unsere Arbeit so machen würden, wie die Väter vor 150 Jahren, dann müsste hier manches ganz anders aussehen. Damals hat man gesprochen, wie ist das von gesprochen, von der Knopflochmission. Knopflochmission. An einem Jackett ist hier oben so ein Knopfloch, wo man dann die Uhr einhängen kann. So, und wenn man denn jemanden an diesem Knopfloch packt und zu sich heranzieht und ihm dann erklärt, wer Jesus ist. Also das Gespräch unter vier Augen. Im Siegerland, wie viele haben zum Glauben gefunden, weil man in den Bergwerken oder in den Hütten mit den Kollegen ganz persönlich über Glauben gesprochen hat. Frage an uns heute, wo hast du noch Kontakt zu ungläubigen Nachbarn? Ja, hier und da gibt es das vielleicht, aber nutzen wir die Gelegenheit, den Kontakt zum Nachbarn zu pflegen? Wenn wir alle zwei Jahre mal mit einem Einladungszettel kommen, oh, wir haben Evangelisation, okay, dann müssen die so machen, alle zwei Jahre Traktate verteilen. Aber wenn ich alle paar Tage mit meinem Nachbarn mich unterhalte, ich wohne auf einem kleinen Dorf, 25 Häuser, und da kennt man sich und man begegnet sich bei der Gartenarbeit. Der eine Nachbar, das ist so ein ganz besonderer, der kann wunderbar erklären, wie man bitteschön und gefälligst eine Hecke zu schneiden hat. Ich mache das ein bisschen anders. Aber dann fangen wir an zu sprechen, wie schneidet man Hecke? Oder letztens hatten wir Kartoffelkäfer im Garten. Nicht so schön. Und dann hat jeder so sein Patentrezept, wie man die los wird. Ich lasse mich auf solche Gespräche ein. Und dann merken die, auch der Müller ist ja auch so ein ganz normaler. Und dann ergibt sich aber auch die Gelegenheit, vom Kartoffelkäfer über Hecke schneiden auf Jesus Christus zu sprechen zu kommen. Ich habe gestern schon mal gesagt, ich bin Mundwerker. Und je nach Formulierung kommt da schon mal was raus. Der eine Nachbar, der beschwert sich über irgendwas und dann, ach Gott, ja, und dann fängt er an zu wettern. Dann frage ich schon mal nach, hä, was hat der jetzt damit zu tun? Wer? Ja, Gott. Wieso Gott? Ja, du hast gerade von Gott gesprochen. Die gucken da manchmal ganz komisch, aber das kann so ein Punkt sein zum Einhaken, um mit jemandem über Gott zu sprechen. Haben wir noch Kontakte zu den Nachbarn, zu den Menschen in unserer Umgebung? Können wir den Glauben zeugnishaft leben? Und dann natürlich auch, sind wir sprachfähig? Können wir den Leuten erklären, worum es geht beim Glauben? Und dass wir nicht nur in frommen Floskeln uns verlieren. Ich merke eigentlich immer mehr, dass wir von dem, was in der Bibel steht, heute nichts mehr als bekannt voraussetzen können. Deutschland war mal irgendwie christlich geprägt. Hier und da findet man noch ein paar Restbestände. Aber wenn man mit den Leuten sich unterhält, Jesus, die wissen kaum noch was davon. Du kannst nichts als bekannt voraussetzen, was für uns vielleicht selbstverständlich ist. Und dann stellt sich die Frage, ob wir sprachfähig sind. Sind wir in der Lage, das ganz kleine Einmaleins des Glaubens den Leuten verständlich zu machen? Der Wille Gottes, sei gehorsam. Bleib nicht am Äußeren hängen in irgendwelchen Riten oder Traditionen, sondern sei echt in der Art und Weise, wie du deinen Glauben lebst. Im Vers 16 kommen wir auf dieses, oder dann leitet Samuel das ein Zeichen von Gott, um die Macht, um die Souveränität Gottes zu zeigen. Es ist die Zeit der Weizenernte, also so um Pfingsten herum. In der Zeit gibt es in Israel normalerweise keinen Regen und schon gar nicht mit Blitz und Donner. Und dann erbittet Samuel von Gott ein Zeichen. Er ruft zu dem Herrn und der lässt es donnern und blitzen. Es gibt sehr verschiedenes Grollen von Gott. Das hat vielleicht ein Amos erlebt, Kapitel 1, Vers 1 bei Amos, könnte der Hinweis auf ein Erdbeben sein, dass Gott es auf die Weise einmal grollen lässt. Oder aber vom Himmel her, wenn es donnert und sonst wie kracht. Ein Zeichen, das tatsächlich hier von Gott gegeben wird. Hier geht es darum, nach dem Zeichen fürchtet sich das Volk vor Gott. Wie schön wäre es, wenn man vorher zur Gottesfurcht gefunden hat und nicht erst durch Strafe oder so etwas hindurch muss. Weiterleben kann Israel, kann jeder Einzelne nur, wenn Gott es will. Und darum bitten die Leute aus Israel Gott um Leben. Und sie wenden sich an den Samuel, tritt du für uns ein. Angesichts ihrer Sünde wird ihnen bewusst, dass sie ihr Recht auf Bitten eigentlich verspielt haben. Und sie brauchen jetzt einen anderen, der bei Gott Zutritt hat. Bitte du, Bitte du, Yahweh, deinen Gott für uns, damit wir nicht sterben. Vers 21, die Ermutigung, die Einladung, weicht nicht von Gott ab, folgt weiter ihm nach, geht hinter ihm her. Worauf gründet Gott die Hoffnung, dass Gott sein Volk weiterführen wird? Um seines großen Namens willen. Es geht um den Namen, den er geoffenbart hat und wo er im Lauf der Geschichte immer wieder seine Treue bewiesen hat. Da gab es in Israel diese Begebenheit, Mose war aus dienstlichen Zwecken gerade mal nicht beim Volk, er war 40 Tage oben auf dem Berg, um sich einen Brief abzuholen, in Stein gemeißelt. In der Zeit hat das Volk unten Murks gemacht. Und dann ging es darum, dass Gott sagt, geh mal ein bisschen auf Seite, ich mache das Volk platt und dann mache ich mit dir weiter. Und dann ist Mose eingetreten für das Volk, Herr, nur nicht. Was sollen denn die Ägypter denken, wenn du jetzt hier in der Wüste dein Volk platt machst? Gedenke an deinen großen Namen. Und dann ließ Gott sich darauf ein und führt sein Volk weiter. Auch hier wieder, um seines großen Namens willen, wird er seine Geschichte mit Israel weiterführen. Was er den Vorvätern versprochen hat, was er in dem Bund zugesagt hat, das hält er. Er verlässt sein Volk nicht. Gut, knappe Zusammenfassung. Ein großer Mann tritt ab. Hier ist es der Samuel, der aus seinem Dienst und Amt ausscheidet. Und diese Gelegenheit nutzt er noch einmal, um Grundgedanken seines Wirkens zusammenzufassen und dem Volk mitzuteilen. So ähnlich wie die Abschiedsrede eines Mose oder eines Josua, so auch hier noch einmal bei Samuel. Ja, bei dem, was wir hier lesen, bei dem, was wir hier hören, da müsste uns bewusst werden, dass Gott selbst seine Finger im Spiel hat, dass Gott selbst seine Geschichte macht und dass alleine Gott seinem Volk helfen kann. Und übertragen auf uns heute hat sich nichts daran geändert. Wenn es mit mir weitergehen soll, wenn es mit der Gemeinde weitergehen soll, dann geht es nur, wenn der Herr selbst seine Sache weiterführt. Jetzt machen wir Mittagspause. Soll ich noch mit dem Gebet abschließen?
Sehr gerne.
Gut. Lieber Vater, wir danken dir auch jetzt wieder für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns hilfst, hineinzuschauen in das, was du getan hast, damals mit deinem Volk. Wir danken dir, dass wir erkennen dürfen, wie du in Gnade und Liebe deinem Volk zugewandt bist und bleibst, weil du dein Volk liebst, weil du ein Gott bist, der nicht will, dass der Sünder umkommt, sondern vielmehr, dass er umkehrt und lebt. Wir danken dir, dass das bis in die heutige Zeit geht. Auch heute dürfen Menschen umkehren, sich dir zuwenden, deine Vergebung erbitten, und dann erleben, wie du Menschenleben neu machst. Ja, das möchten wir erbitten für uns selbst, dass du uns nah dran hältst an dir, an deinem Wort, dass wir uns führen lassen von dir, dass wir mit offenen Ohren, offenen Herzen hören auf das, was du zu sagen hast. Wir erbitten es aber auch für Menschen um uns herum, die noch ohne dich dem Verderben entgegenlaufen. Herr, schenke Gnade, dass noch viele dich erkennen, sich dir im Glauben zuwenden. So lass auch in der heutigen Zeit sichtbar und erfahrbar werden, dass wir einen lebendigen Gott haben, der seine Gemeinde baut.